Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelwerk, der einzige Premium-Podcast, in dem jede Folge die Themengebiete vollkommen wechseln. Aber wir sind ein Gaming-Podcast.
Kann. Da hat irgendein Wort hat gefehlt,
glaube ich. Nee, das ist eine Feststellung.
Aber dann hättest du sagen müssen, wechselt und nicht wechseln.
Die habe ich nicht gesagt, die Themengebiete wechseln.
Ich glaube, das war...
Wir müssen es nochmal, in der Post-Production hören wir das nochmal, dann klären wir das.
Ja.
Aber ich, ja, hallo.
Ist lustig, der Hund hat gerade die ganze Zeit still neben uns gelegen und kaum fangen wir an, kaum ist der Aufnahmeknopf gedrückt, kommt er mit seinem Spielzeug.
Ja, und zwar ein Quietschespielzeug. Ja. Das müssen wir ihm wegnehmen, wenn er damit anfängt. Das ist nicht auszuhalten. Der darf schon immer wieder mal quietschen und dann quietscht er auch stundenlang. Und das ist schon, aber mein Gott, das geht so auf die Nerven.
Vor allem ist es so lustig, weil unsere Katze, die Zelda, ich glaube, für die ist dieses Quietschen am unangenehmsten.
Die ist auch nicht so geduldig wie wir beide jetzt.
Nee, die ist wirklich manchmal, wenn die sehr genervt ist, dann, die liegt irgendwo in der Ecke und schläft und dann fängt er an, am anderen Ende des Raums zu quietschen und dann steht sie auf, geht zu ihm hin und schlägt ihn.
Aber geht wirklich so langsam. Ja. Ne? Die rennt nicht hin oder so, die geht hin, schaut ihn an und dann batsch, gibt es eine Schelle.
Ja.
Und dann legt sie sich wieder hin.
Ja. Naja, schon lustig.
Ja.
Unsere Tiere sind lustig. Jetzt versucht das mir wegzunehmen hier. Ich hab das jetzt unter meinem Fuß stehen und der versucht jetzt dran rumzukauen.
Naja, der einzige Premium-Podcast mit Tiere als feste Mitglieder, die man immer hört.
Das ist, glaube ich, auch falsch gewesen. Mit Tieren.
Ja, das stimmt.
Nicht so dein deutschester Tag.
Mein deutschester Tag ist heute nicht, nee. Ich habe heute nicht mal Sandalen zu meinen Socken an und sowas. Und nicht mein deutschester Tag.
Wirklich nicht dein deutschester Tag.
Mein Handtuch ist auch nicht auf der Liege.
Aber ich habe Handtücher erst gewaschen. Unten wär ein Handtuch.
Na dann. Ja. Wir haben nur keine Liege.
Vorbereitet hätte ich schon mal den Deutschtag.
Gut.
Okay.
Naja. So, ich habe beim letzten Mal am Ende kurz drüber geredet, dass ich Expedition 33 angefangen habe und dass mein erster Eindruck ganz gut war. Da will ich gleich mal updaten, dass ich es jetzt, glaube ich, fast durchgespielt habe. Ich denke, ich bin im letzten Dungeon und es hat sich bestätigt, dass das Spiel wirklich gut ist. Ich find's gut und da sind schon wieder die Katzen beim. Es ist verhext. Es ist wirklich lustig, auch weil wir jetzt diesmal in einem anderen Raum sitzen. Ja. Wir saßen jetzt länger im Wohnzimmer und jetzt sitzen wir bei mir im Studio. Hier ist noch ein bisschen leer, deswegen halt vielleicht auch ein bisschen mehr wie normalerweise, aber das wird sich auch ändern die nächsten Wochen. Aber die Tiere waren alle im Wohnzimmer schlafen und jetzt verfolgen sie uns hier hoch ins Studio, damit sie hier nerven können. Es ist wirklich lustig. Das machen die nicht, wenn ich streame oder so. Das machen die nur, wenn wir Podcasts aufnehmen.
Tja, ist komisch. Ja, schon komisch. Ja. Schon komisch. Hat nämlich gerade so ein bisschen eskaliert zwischen zwei Katzen.
Ja. Naja, auf jeden Fall hat sich mein Verdacht bestätigt, dass das wirklich ein gutes Spiel ist. Es hat mich jetzt nicht komplett weggeballert, aber dafür, dass es im Grunde wirklich ein kleines Indie-Spiel ist, ich glaube, du meintest mal 20 Personen haben das gemacht. Ne? Man muss sich vorstellen, das erste Doom wurde, glaube ich, von 15 Leuten gemacht oder so. Und das ist so die Größenordnung vom ersten Doom, basically. Und dafür ist das dafür ist es unglaublich, also wirklich gut.
Ja.
Das kann definitiv mit AAA-Spielen mithalten, mit großen. Und die Entscheidung, dass das Spiel, obwohl es so ein JRPG nur unter Anführungsstrichen, je nachdem, wie ausführlich man spielen will, so 30, 40 Stunden ist. Wenn man rusht, wahrscheinlich auch nur 20 oder so, keine Ahnung. Ist gut, weil dadurch bleibt es auch frisch und interessant. Und ich merke so, jetzt kurz vor Ende setzen erste Ermüdungserscheinungen an, dass ich mir denke, eigentlich weiß ich nicht, aber jetzt spiele ich schon noch zu Ende.
Ja.
Aber wirklich, 30 Stunden hat es mich sehr gut unterhalten. Cooles Kampfsystem. Jeder einzelne Charakter hat eine ganz eigene Kampfmechanik und Strategie. Die Synergien sind cool. Strategische Tiefe hat man viel. Es sieht super aus. Erkunden macht Spaß. Das einzige große Problem, das ich mit dem Spiel habe, und ich glaube, mir hätte es deutlich besser gefallen, wenn es das hätte, ist die fehlende Minimap. oder dass Maps fehlen in den Dungeons. Weil grundsätzlich in so, ne, so gerade in JRPGs mit so schlauchigen Dungeons kennt man das eigentlich, dass man so eine Karte hat, die sich quasi selber zeichnet und dann sieht man auch noch so angedeutet Abzweigungen, die man noch nicht gegangen ist und dann kann man optional alles 100% erkunden, wenn man will, bevor man den Hauptweg weitergeht und so weiter. Und es gibt halt in den teilweise wirklich sehr labyrinthartigen Leveln keine Minimap. Oder ich bin komplett dumm und habe den Knopf nicht gefunden. Ich habe alles probiert. Ich glaube, es gibt keine Minimap. Und gerade für mich, ich habe ja auch einen sehr schlechten Orientierungssinn, muss ich dazu sagen.
In
vielleicht,
jeglicher Hinsicht, eben, im vielleicht Spielen ist das, und im wahren Leben.
Eben, vielleicht ist das für mich jetzt mehr ein Problem wie für andere Menschen. Aber das hat für mich das Spiel schon sehr stark, muss ich sagen, leider. Diese Kleinigkeit hat für mich das Spiel schon sehr stark unangenehmer gemacht zu spielen.
Also dazu möchte ich auch nochmal sagen, dein Orientierungssinn ist wirklich so schlecht. Also es gibt Strecken, die wir im Auto mindestens einmal die Woche fahren, die du einfach nicht wiedererkennst. Nee. Das ist wirklich, naja.
Es ist auch so, dass ich Nachtsorte nicht wiedererkenne. Wenn die Lichtstimmung anders ist, dann fällt es mir teilweise schwer, Orte wiederzuerkennen, die ich nur tags kenne.
Aber abgesehen davon finde ich das auch blöd, dass es da keine Map gibt. Also ich finde, gerade in dem Spiel, was eh schon ein bisschen das Problem hat, also wie ganz viele aktuelle Spiele aber das Problem haben, dass es immer schwierig ist, zu erkennen, ist das irgendwas, mit dem man interagieren kann oder ist das einfach nur Optik, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also so, keine Ahnung, wenn irgendwo in der Ecke so eine glitzernde Pflanze ist, ist immer die Frage, okay, kann ich mit der interagieren? Kann ich die aufheben oder ist das einfach nur, damit es schön aussieht? Das finde ich, hat das Spiel auch sehr. Und dadurch, dass es so ein bisschen abstrakt ist in manchen Sachen, finde ich es noch schwieriger überhaupt. Also überhaupt zu erkennen, auch wo ist ein Weg, wo kann ich hingehen und wo nicht, ist, finde ich, also von dem was ich bei dir gesehen habe, schon schwierig. Und wenn man dann keine Map hat, ist glaube ich, echt problematisch.
Ja, was die Lesbarkeit angeht, ist das Spiel tatsächlich nicht sehr gut gepolished, gerade am Anfang. Weil man lernt dann schon so ein bisschen die Signale vom Spiel kennen und die lernt die verstehen und kann das dann auch besser alles interpretieren. Aber gerade am Anfang gibt es halt zum Beispiel, also es gibt irgendwie, wenn man Items aufheben will, dann ist das immer so ein weißes, blaues oder lilanes Leuchten irgendwo im Hintergrund. Das sieht man dann schon, da kann man dann hinlaufen, das aufheben, das ist Loot, passt alles. Aber es gibt zum Beispiel eine Map mit einer Blumenwiese, überall, alles voller Blumenwiese und da sind lilane Blumen und die lilanen Blumen haben den exakt gleichen Farbton wie der lilane Loot. Und mittlerweile habe ich das Spiel lang genug gespielt, dass ich das sehr deutlich unterscheiden kann. Aber damals dachte ich mir immer so, oh, da ist was lila, das ist, glaube ich, Loot. Und dann laufe ich hin und dann ist es wieder nur eine Blume und ich konnte es noch nicht unterscheiden. Mhm. Und ganz oft eben keine Minimap, die Map ist labyrinthartig. Ganz oft gucke ich irgendwo, komme ich irgendwo raus von einer Kreuzung auf eine Lichtung, gucke mich um und sehe so, okay, der Gang ist so auffällig beleuchtet und sieht irgendwie so fancy aus, das ist wahrscheinlich der Hauptweg. Und dann laufe ich da lang und dann merke ich, das ist der Weg zurück. Von da bin ich am Anfang schon mal gekommen. Also die Wege sind jetzt auch nicht irgendwie besonders ausgeleuchtet oder besonders designt, wie das in Videospielen üblich ist, dass man sagt, aha, da geht's offensichtlich weiter, sondern ganz im Gegenteil, das ist alles so ein bisschen random, ne? Die haben einfach sehr schöne, sehr surreale, tolle Maps gebaut, aber da sehr wenig drauf geachtet, irgendwie so typische Videospielkommunikation zu machen.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass tatsächlich sowas wie eine Minimap oder sowas ist, was nachgepatcht wird relativ
schnell. Wäre super, wäre wirklich super. Also das ist tatsächlich mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel. Die Minimap fehlt schon sehr, weil dadurch macht es nicht so viel Spaß, die Dungeons zu erkunden, weil ich weiß immer nie, war ich hier schon oder habe ich jetzt alle optionalen Sachen gefunden und wo könnte noch eine Abzweigung sein und dann habe ich auch gar keinen Bock, die Dungeons nochmal zu machen. Weißt du, man kann ja immer wieder reingehen und die vergessenen Sachen nochmal zu looten, weil ich halt einfach ewig durch die Gegend stolpern würde. Man müsste sich selber zeichnen vielleicht. Okay, da könnte man könnte sagen, das ist vielleicht so ein Oldschool-Approach, aber dafür sind die Maps dann wieder zu verflechtet und surreal. Weißt du, das kann man in so einem klassischen Dungeon-Crawler machen, wo alles würfelförmig angeordnet ist. Aber nee.
Aber um mal was Gutes zu sagen von dem Spiel, also ich habe wirklich ganz wenig nur gesehen. Also ein paar Ausschnitte von dem, was du so gespielt hast, aber ich habe da nicht viel reingeschaut, weil ich das eventuell tatsächlich selber auch nochmal spielen würde. Mhm. Und ich finde das Design von den Figuren, von den Gegnern vor allen Dingen, aber auch von natürlich der Umgebung, schon echt cool. Ich finde es auf eine Art cool, dass ich es creepy finde. Also gerade die Gegner, die haben alle schon was sehr, ich kann es gar nicht gut beschreiben, aber was sehr Beängstigendes, finde ich. Also das ist sowas, wo ich mir denke, okay, die finde ich in dem Spiel schon unangenehm, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Gegner würde in Real vor einen stehen. Nee, danke. Dann doch lieber irgendwie so ein Resident Evil Zombie oder so.
Es ist halt, ich finde das ganz interessant, ne? Es ist halt so ein westliches JRPG und ich finde, das spiegelt auch das Gegnerdesign wieder, weil die sind irgendwie sehr Dark Soulig, finde ich.
Ja, genau.
Also Dark Souls ist jetzt auch ein japanisches Spiel, aber das wirkt eher westlich. Es ist kompliziert. Aber die Gegner wirken sehr Dark Soulig, aber mit so einem typisch, finde ich, surrealen JRPG-Vibe so ein bisschen. Ja. Weißt du, so zwei gespaltene Körper. Also das ist so ein mittelalterlicher Dark Souls-Gegner. Ganz normal, wie man sich das vorstellt, so ein Ritter-Zombie. Aber der ist so bis zur Hüfte, vom Kopf bis zur Hüfte in der Mitte gespalten und die Körper klaffen so auseinander und die eine Seite ist schwarz und die andere weiß und die machen unterschiedliche Attacken und sowas. Weißt du, das ist so diese Vermischung von sowas düsterem, mittelalterlichen, Dark Fantasy-mäßigen mit so High Fantasy JRPG-Zeugs. Und das ist schon ein sehr eigenständiger Stil.
Ich glaube, was das so ein bisschen ausmacht, ist, also weiß nicht, da musst du mich berichtigen, falls das nicht so ist, aber ich habe zumindest keinen Gegner gesehen, der jetzt so typische, keine Ahnung, Zähne hätte oder irgendwie blutige Krallen oder irgendwas, weißt du, so diese typischen, okay, ich zerreiß dich jetzt Sachen.
Ja, stimmt.
Sondern das sind eigentlich eher alles schon fast so wie Puppen. Ja. Also wie Puppen sehen die aus, die einen dann auch noch angrinsen und aber so, und das macht's so creepy, finde ich.
Ja, jeder Dungeon hat ein ganz eigenes Thema und ein ganz eigenes Gegnerdesign, aber es ist immer eher abstrakt, immer eher surreal und immer eher unmenschlich. Also selbst wenn die oft humanoid sind, sehen die eben, wie du sagst, aus wie Puppen oder einfach nur wie Stofffetzen oder haben immer Masken auf oder irgendwelche deformierten Extremitäten. Ne? Immer irgendwie weird. Ja. Und genau, es gibt im Grunde nichts. Das macht auch so ein bisschen das aus. Es gibt so, weißt du, man erkennt viel wieder, aber es ist alles falsch irgendwie, weißt du? Ja. Das ist so dieser abstrakte Horror. Das ist schon ganz schön.
Ja.
Ist auch in Stellen, finde ich, wirklich unheimlich. Also auch der hohe Schwierigkeitsgrad und so weiter, der Stil, ich hab immer so ein bisschen scherzhaft auch zu dir schon gesagt, dass das so das Dark Souls der JRPGs ist. Aber in vielerlei Hinsicht ist das schon zutreffend.
Ja, genau, habe ich auch mitbekommen. Du bist sehr oft gestorben.
Ja, und das auf normalen Schwierigkeitsgrad. Ich habe nicht mal auf schwer gespielt. Und ich glaube, dass man stirbt, gehört auch dazu, weil das Kampfsystem besteht ja daraus, dass man die Attacken der Gegner entweder ausweichen oder kontern muss. Also das war anders. Wenn du dich einfach treffen lässt, geht's nicht. Also du musst das lernen. Und du musst lernen, die Angriffspattern der Gegner. Und wenn du die mal kannst, dann werden selbst sehr schwere Gegner leichter. Es ist oft echt schwer, den auszuweichen, weil die dann irgendwie sehr oft und sehr unregelmäßig angreifen. Aber im Endeffekt, also so habe ich erlebt, ich glaube, so wird es den meisten gehen, muss man bei den gerade härteren Gegnern erstmal ein-, zweimal scheitern, bevor man dann verstanden hat, wie man die gut dodgt und dann geht's eigentlich.
Ja, genau, das ist nämlich, ich weiß nicht, ob es sowas in anderen Spielen...
Wir sollten noch dazu sagen, haben wir in der letzten Folge gesagt, aber es ist ein rundenbasierendes Spiel, das aber mit so Quick-Time-Events im Grunde funktioniert.
Genau, das wollte ich nochmal ansprechen. Ja, okay. Das ist ja was glaube ich, weiß nicht, ob es ein anderes Spiel gibt, was das auch so macht. Wahrscheinlich. Es gibt alles schon mal irgendwie.
Witzigerweise glaube ich vor allem die Mario- und Luigi-Spiele. Da haben sie so ein bisschen das Kampfsystem.
Das hattest du mal
und
gesagt.
Und die Paper Marios, ja.
Ja, genau. Also es ist eigentlich rundenbasiert, aber man kann den Angriffen der Gegner im Prinzip durch richtiges Timing ausweichen oder sogar auch parieren und denen dann Schaden machen. Und
wenn man das wirklich kann, kann man so einen Kampf gegen den krassen Boss meistern, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Das ist ehrlich gesagt sogar bei vielen schweren Bossen notwendig.
Ja, genau. Und Ja, du, das kriegt von dir auf jeden Fall ein Qualitätssiegelstempel.
Ja, ich würde schon sagen, ich würde es unter ein bisschen Vorbehalt empfehlen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, da kann sich jeder was darunter vorstellen, so persönliche Geschmäcker und so weiter. Jeder mag nicht JRPG, jeder mag nicht rundenbasierend. Es ist nicht sehr grindy, man kann alles immer schaffen, aber es ist unter Umständen ein bisschen schwer. Man braucht schon ein bisschen, es gibt auch einen leichten Schwierigkeitsgrad, ne? Also keine
Ahnung.
Den
werde ich dann ausprobieren.
Genau, aber man braucht da schon ein bisschen taktische Tiefe und muss gucken, welche Synergien ergeben sich aus den Figuren und so weiter und so fort. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Hm. Nicht zu komplex, nicht zu umfangreich, aber schön auf das konzentriert halt, was es sein will, was es kann. Und das ist schon ziemlich gut. Sehr gute Story.
Und sehr französisch.
Sehr französisch.
Es gibt das Baguette-Outfit.
Alle haben ein Baguette-Outfit. Ja. Dann haben sie so ein schwarz-weiß gestreiftes Hemdchen an und so ein Tuch um den Hals und so ein Barett auf dem Kopf und ein Baguette auf dem Rücken. Ja. Dann sind alle und sind alle so sehr klischee-französisch und alle Charaktere heißen irgendwie François und so weiter.
François, Melanie.
Sind aber auch sehr lustige Charaktere dabei, sehr gute Charaktere und ein paar coole Plot-Twists und so weiter. Also Story ist sehr gut, Kampfsystem ist sehr gut, Exploration ist im Ansatz gut, aber wie gesagt, durch die fehlende Minimap ein bisschen...
Hat sich jetzt eigentlich dieser Denkfehler schon irgendwie aufgelöst? Wir haben ja letztes Mal, also da habe ich ja auch sofort gesagt, es macht doch gar keinen Sinn, wenn die irgendwie Jahreszahlen...
Ja, das ist ein, also das muss man einfach so hinnehmen.
Okay, es ist einfach
weiter. Das muss man einfach so hinnehmen, dass alle, die älter sind als die Zahl, die an den Himmel geschrieben wird, sterben und so und fertig. Aha. Auch wenn es im Spiel schon, glaube ich, explizit heißt, dass die, die so alt sind, wie die Zahl sterben, was ja heißen würde, dass immer nur jede zweite Jahreszahl sterben würde, weil ja die Leute älter werden, während dann die Zahl rückwärts runter tickt und so, ne?
Ja, ja.
Aber ja, gut.
Naja.
So genau, also das erklärt das Spiel jetzt nicht mehr so ausführlich. Man muss sich einfach damit abfinden. Alle, die älter sind als die Zahl, sterben. Das ist die richtige Erklärung.
Ja, cool. Also cooles Spiel. Also muss ich auch wirklich sagen, wie gesagt, ich habe das nicht gespielt. Ich habe nur 2-3 Szenen gesehen und das hat mich aber schon wirklich interessiert. Also so, dass ich sage, okay, ja, das ist auf jeden Fall was man selber mal anspielen sollte. Wenn man ein bisschen mit dem Genre was anfangen kann, glaube ich, sollte man das mal angespielt haben, weil vielleicht ist das echt cool für einen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch im Game Pass enthalten, also wenn man den hat, dann hat man sowieso eine relativ niedrige Hürde. Und ansonsten gucke ich gerade, wie viel das auf Steam zum Beispiel kostet, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie hier gleich mit 60, 70, 80 Euro reingegangen sind. Das Spiel hat eine Altersbeschränkung. Naja. Und auf Steam kostet es 50 Euro, immerhin.
Oh, finde ich aber, ja, okay, es ist okay.
Ist okay, finde ich auch. Ich hätte jetzt tatsächlich eher mit 30, 40 gerechnet, muss ich sagen.
Ich auch, tatsächlich, ja.
Aber ich finde 50 ist ein okayer Preis für das Spiel.
Ja, kann man machen.
Aber wie gesagt, Game Pass ist Shame Pass oder was auch immer.
Was?
Okay. Ich wollte damit sagen, dass das praktisch ist, wenn man den hat und wollte irgendwas sagen, das sich reimt und dann hat nichts mehr Sinn ergeben. Und hättest du es nicht outgepointet, hätte es niemand gemerkt.
Okay.
Fame Pass, das ist Game Pass, ist Fame Pass. So.
Okay, macht auch keinen Sinn für mich. Aber na gut, lassen wir das.
Ich will damit sagen, 50 Euro ist zwar ein okayer Preis für das Spiel, aber dafür kann man auch 3 Monate sich einen Game Pass holen und das Spiel dann gemütlich durchspielen und dann sogar noch andere Sachen.
Ja, ja.
Oder so, theoretisch. Ist in dem Fall immer wieder ein gutes Angebot, muss man schon sagen.
Du kleiner Fanboy.
Ich finde den Game Pass fand ich anfangs schon sehr gut und immer noch gut, muss ich wirklich sagen, das stimmt. Ja.
Okay, gut. Hast du noch irgendwas, was du besprechen wollen würdest?
Ganz viel.
Ja, du hast ja immer so viel. Ich habe nichts.
Ich habe
eigentlich nur eine Sache, die ich jetzt beschlossen habe. Ich werde
Multimillionär.
Genau, das ist der Zweitplan. Also das ist der langfristige Plan tatsächlich. Also vor allem durch dich. Ich bin eigentlich nur, ich möchte die Frau von jemandem sein, ich möchte das nicht selbst.
Das ist ungünstig. Also ich wollte der Mann von jemandem sein, der Multimilliardär
ist. Okay, wir müssen die Erben von jemandem werden.
Oh, das wird aber, wir müssen uns nur adoptieren lassen. Das ist alles möglich.
Ja, alles ist möglich.
Wenn jetzt zufällig Milliardäre am besten. Wir nehmen auch Millionäre, sollte aber schon dreistellig Millionär. Milliardär sein.
Schon dreistellig.
Also so ab 100 Millionen ist okay.
Ja.
Aber
ja.
Milliardär sollte schon sein, weil ja. wie sieht denn das sonst aus? Ist ja, auch ein ja. bisschen peinlich.
Wir haben auch viel mitzubringen, ne? Fame und Charakter.
Und Hunde.
Und Hunde?
Ein Hund.
Bis jetzt. Und Katzen.
Ja.
Und Selbstbewusstsein vor allen Dingen auch.
Ja, und man weiß ja auch immer nicht, weißt du, man muss auch echt sagen, so superreiche Menschen, die haben ja auch so viel Verantwortung dadurch, dass die so viel Geld
ja,
haben.
Ja, das stimmt.
Und ich würde mich da dazu bereit erklären, denen auch was abzunehmen von der Verantwortung.
Ja, würde ich auch so sehen. Also ich habe tatsächlich kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen im gewissen Rahmen. Ich würde da entlasten.
Ja, man kann einfach Menschen nicht zumuten, dass die irgendwie mehrere Milliarden haben.
Ja,
insofern
ist eine schwere Last.
Also ich würde sie abnehmen.
Ja, ich auch. Also wir tun halt auch was
für die
Gesellschaft.
Wir sind auch soziale Menschen halt.
Ja, muss man sagen.
Und wir entlasten Milliardäre, indem wir ihnen die Milliarden nehmen. Das ist, glaube ich, das ist ziemlich gut eigentlich.
Gut, das ist der langfristige Plan, genau. kurzfristig habe ich tatsächlich beschlossen, dass ich mit Dragon Age Veilguard jetzt aufhöre. Also abbreche.
Abgebrochen.
Abbreche.
Habe ich schon immer gesagt.
Ja, war tatsächlich. Also ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich habe es bestimmt mal in einem Podcast erzählt. Ich spiele es ja schon eine ganze Weile. Und hatte ganz am Anfang tatsächlich einmal das Problem, dass ich in der Story weitergespielt habe und dann auf einmal Begleitermissionen nicht mehr machen konnte. Wurde mir angezeigt, die sind nicht mehr available, also sind nicht mehr spielbar und muss halt jetzt damit leben. Das habe ich am Anfang, weil da habe ich weitergespielt, glaube ich sogar, oder? Ich habe nochmal angefangen tatsächlich.
Du hast neu angefangen, du hast zweimal angefangen.
Stimmt, ich habe da tatsächlich nochmal angefangen. Das hatte aber tatsächlich damit nichts zu tun, sondern einfach, weil ich mit meinem Hauptcharakter nicht so warm geworden bin. Und das ist jetzt vor kurzem wieder passiert. Ich habe sehr lang so Nebenmissionen, so Begleitermissionen gemacht und habe mir dann gedacht, ich mache jetzt einmal eine Hauptmission weiter, damit es mal ein bisschen weitergeht. Die eine Begleitermission kann ich ja danach machen, ist okay. Und dann war das aber tatsächlich wieder so, dass mir die Begleitermission gesperrt wurde, weil ich in der Hauptmission schon halt weitergemacht habe.
Das Spiel warnt einen nicht. Man muss wirklich immer alles Optionale machen, bevor man eine Hauptmission macht,
es
leider.
Es hat mich echt angepisst, vor allem, weil das dann auch noch mein Love Interest war, wo das passiert ist. Mhm. Und ich mir dann dachte, ja, okay, dann, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich mal aus und leg mal ein bisschen weg und habe jetzt
sechs
eigentlich...
Monate später?
Na, so lange ist es nicht, aber bestimmt 2 Monate oder so. Und ich habe immer noch nicht das überwunden, bin immer noch da, dass ich mir denke, nee, ich spiele jetzt diese Mission, ich lade jetzt keinen früheren Spielstand nochmal, nur um diese eine Nebenmission zu machen, um dann die Hauptmission, die echt lang war, nochmal zu spielen, habe ich gar keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich das Spiel einfach abbreche, dass ich mir jetzt einfach ein Walkthrough oder so, oder gibt bestimmt irgendwie Veilguard
the Movie. The Movie gibt's bestimmt.
Genau, dass ich mir das einfach anschaue, den letzten Part, den ich jetzt nicht mitkriege, und mir dann vielleicht auch nochmal mein Love Interest Romance nochmal anschaue und dann scheiße ich einfach drauf.
Ja, ist eine gute Entscheidung.
Ich muss halt leider wirklich sagen, ich mochte das Spiel von Anfang an nicht so sehr.
Eben.
Also bei dir und war es ja tatsächlich so, dass ihr das sehr cool fandet und das dann im Nachhinein schlechter bewertet habt.
Ja, weißt du, genau, die Erwartungshaltung war sehr niedrig und dann war es doch überraschend gut für aktuelle BioWare-Verhältnisse. Aber wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es immer noch okay. Ich war, glaube ich, auch, weißt du, ich hatte so eine Phase, da war ich wieder zu streng mit dem Spiel. Es ist schon ganz gut, aber du mochtest das ja von Anfang an nicht und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn.
Nee, ich bin tatsächlich von Anfang an nicht reingekommen. Es ging dann zwischendurch mal, also es gibt so eine Mission oder einen so Storystrang, den fand ich cool.
Mhm.
Der hat mir gefallen, aber alles andere, also hättest du mich nicht vorher komplett gespoilt für die Story und ich mir gedacht, hört sich eigentlich ganz gut an, hätte ich es nicht weitergespielt. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, nee, also ich spiele ja, also ich habe ja wirklich kein Problem darin, Lebenszeit in Sachen zu verschwenden, die mir auch nicht wirklich Spaß machen. also das habe ich schon immer. Ich bin so jemand zum Beispiel, ich kann Serien, auch wenn sie schlecht werden, ich muss sie beenden, weil ich kann das nicht. Ich kann nicht Serien zwischendrin abbrechen. Eine Serie muss schon sehr, sehr schlecht werden, dass ich sie abbreche. Und das sage ich als jemand, der gerade mit Staffel 17 von Grey's Anatomy anfängt zu schauen. Obwohl ich die schon seit mindestens 4 Staffeln sehr scheiße finde. Aber ich kann nicht aufhören. Ich muss das beenden. Ja, und deswegen, ja, ist das schon, ist, für mich ist es ein großer Schritt, dass ich jetzt tatsächlich sage, ich höre jetzt auf mit dem Spiel.
Ja.
Aber es ist soweit. Ich muss mich anderen Sachen zuwenden. Und jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Baldur's Gate steht eigentlich auf dem Plan, ne?
Also erstens finde ich die Entscheidung gut. Ich habe das schon öfter gesagt.
Ja,
ne?
Ja,
wenn dir das Spiel keinen Spaß macht, dann quäl dich nicht durch. Das ist ja Quatsch. Aber guck dir das Ende an, weil die letzte Mission ist wirklich gut und das Ende ist auch wirklich cool, finde ich. Also gerade, wenn man auch Inquisition gespielt hat, das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Aber das ist wirklich super. Das ist ja wirklich so eine Besonderheit von Wildgard. Das wird immer besser. Das startet so schlecht. Also was heißt so schlecht? Aber das startet so und wird dann teilweise wirklich gut. Das hat dann wieder Tiefen, aber der Schluss ist wirklich wieder super. Aber auf jeden Fall, schau dir das an, das ist es wirklich wert. Aber ansonsten würde ich, ja, also Baldur's Gate 3 ist ein Spiel wie so, weißt du, Witcher 3 oder keine Ahnung. Ich bleibe bei den beiden Beispielen jetzt erstmal. Das ist so ein Rollenspiel, das sollte man durchgespielt haben in seinem Leben. Das ist so eins dieser Jahrzehntspiele, weißt du, das ist schon, ja, das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Also du hast es ja eh schon mehrfach angefangen, aber ich musste mich auch ein bisschen überwinden, das Spiel durchzuspielen. Wir haben ja eh schon drüber geredet, weil es einfach so krass ist.
Ja, du hattest aber auch einfach 100...
Ich hatte noch dabei. Mods, die es noch krasser gemacht haben, genau, aber trotzdem. Ja. Es ist schon ordentliches Brett auch. Das ist nicht wie Inquisition, Expedition 33, wo man sagt, oh ja, komm, die 20, 30, 40 vielleicht Stunden, die spiele ich jetzt mal auf ein paar Wochen gemütlich jeden Abend so weg, sondern das ist schon was, da muss man sich drauf einstellen. Da muss man sich drauf einlassen, das wird für den nächsten Monat dein Leben dominieren. Aber es ist es auch wert.
Ja.
Weil auch alles zu so befriedigenden Conclusios kommt, weißt du?
Ja.
Das ist halt nicht so ein Spiel, das irgendwie, also hinten raus so gerusht ist, so frontloaded oder so, sondern ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Wenn du meinst, du hast am Anfang schon viele Möglichkeiten und so weiter, dann wart mal aufs letzte Kapitel. Das wird dein Mind einfach voll exploden. Was da alles für Stränge wieder aufgegriffen, weitergeführt werden, ne? Was es da noch für Möglichkeiten gibt. Die Komplexität im letzten Kapitel ist komplett insane und das ist schon wirklich beeindruckend.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist halt für mich, also gerade bei dem Spiel, dass ich einen guten Charakter finde, den ich spielen kann, den ich auch fühle, weißt du? Weil, also das Spiel will ich schon wirklich, das ist ganz anders als Wellgard, wo man halt keine Wahl hat. Man spielt halt immer den netten Typen irgendwie mit verschiedenen Fraktionen, aber eigentlich macht es gar keinen Unterschied großartig. Aber bei Baldur's Gate musst du, also ich zumindest möchte das so spielen, dass ich mich wirklich von Anfang an festlege, einen klaren Charakter habe, den ich auch fühle und dann das mache, was der Charakter machen würde. Nicht das, was ich unbedingt machen wollen würde. Und ich glaube, ich muss noch ein bisschen überlegen, möchte ich jemand sehr guten spielen oder möchte ich, also ich werde kein krasses Arschloch spielen, das geht, glaube ich, nicht.
Nee, das würde ich auch nicht empfehlen. Da kann ich später noch reden.
Oder möchte ich jemanden spielen, der halt eher opportunistisch ist, würde ich jetzt mal sagen.
Hm.
Also, das ist ja dann nicht immer, ne? Also, vielleicht auch mal was Gutes, aber eher vielleicht was Eigennütziges. Vielleicht eher die schlechten Varianten oder so. Das muss ich, glaube ich, noch grundsätzlich entscheiden und mir dann meinen Charakter bauen. Womit kann ich am meisten leben, ist halt die Frage.
Ja. Also, ich würde für den ersten Playthrough, für den ersten richtigen Playthrough auch keinen bösen Charakter empfehlen, weil die bösen Entscheidungen, die man treffen kann, haben zwar teilweise sehr coole und krasse Konsequenzen. Mhm. Also ich finde sogar die negativen Enden der einzelnen Storystränge sind teilweise die besten, also wirklich total cool inszeniert und alles. Die machen aber das Ende ein bisschen lame, weil dann trifft man natürlich keinen Charakter mehr, weil alle tot sind so quasi. Ne? Dann ist das Ende ein bisschen leer, würde ich sagen.
Mhm.
deswegen ist ein guter Playthrough schon, glaube ich, fürs erste Mal durchspielen relativ zu empfehlen.
Ja, wie gesagt, das hat ja auch damit zu tun, also für mich auf jeden Fall, mit welcher Klasse spielt man und so weiter. Und ich liebe Eugel schon sehr mit dem Paladin, muss ich sagen. Mhm. Dass man sagt, so, okay, ich spiele jetzt einen Paladin, ich habe hier ganz klar meine Richtlinie, nach der ich handle.
Ja.
So, und da muss ich nicht viel nachdenken. Ich muss nur nachdenken, passt das jetzt zu meiner Richtlinie? Ja, nein. Und das finde ich, das macht es mir, glaube ich, ein bisschen angenehmer auch.
Also was ich wirklich sehr empfehlen kann, auch jetzt allen, die das hören, ist Dark Urge gut run. Also man spielt einen Dark Urge Charakter und kämpft so gut es geht gegen die Dark Urge an über das ganze Spiel. Das fühlt sich wirklich an wie der eigentliche Hauptcharakter im Spiel, aus meiner Sicht.
Hätte ich ja auch gemacht. Also ich habe tatsächlich, wollte ich, falls es der einzige Run wird, den ich jemals durchspielen sollte, tatsächlich mal Dark Urge spielen, gleich von Anfang an.
Ja, wenn ich jetzt so drüber rede, kriege ich wieder Bock auf Baldur's Gate 3.
Es ist furchtbar. Das ist so ein Spiel, glaube ich, das ist auf ein Bier in ein Spiel gegossen. Auf ein Bier schafft das, ja, das, ich muss das erklären.
Ja.
Auf ein Bier ist ein anderer Podcast, den wir aber hier nicht promoten wollen.
Warum eigentlich?
Weil ihr hier bleiben sollt bei uns. Ne?
Es gibt nur einen wahren Podcast.
Ja, das sind wir.
Ihr sollt keine Podcasts neben Pixelwerk haben.
Ja. Genau. Und die schaffen es aber auch immer wieder, wenn ich da reinhöre und die besprechen ein Spiel, selbst wenn ich weiß, dass ich gar keinen Bock eigentlich auf so ein Spiel habe, irgendwie kriege ich Bock. Die reden dann so drüber und dann denke ich mir auch so, ja, irgendwie hätte ich jetzt schon Lust, das mal auch anzuspielen. Und irgendwie ist Baldur's Gate auch irgendwie so. Man redet drüber und dann denkt man sich, oh, ich hätte jetzt eigentlich schon Bock, das nochmal, das jetzt zu spielen. Ach, ist furchtbar.
Ich muss zugeben, dass ich die schon lange nicht mehr gehört habe, einfach aus Zeitgründen.
Ja, ich habe einfach aber zu viel anderes Zeug.
Ich kenne das auch von früher, selbst wenn die Spiele Trash-talken. Selbst wenn die sagen, ja, eigentlich ist es ziemlich scheiße und das ist schlecht und das ist schlecht, denke ich mir danach, oh, das klingt aber interessant, das würde ich mir schon gerne mal selber anschauen.
Ja, gerade wenn sie Trash-talken, ich finde es, also Trash-talken ist ja nicht, ich finde es aber lustig.
Es ist kein Trash.
Die reden manchmal, keine Ahnung, 2 Stunden über ein Spiel, 1,5 Stunden davon sagen sie, was alles schlecht an dem Spiel ist und dann kommt der gute Part an dem Spiel und trotzdem hat man Bock drauf.
Ja, das kenne ich auch.
Das ist echt krass. Naja.
Naja, genau. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich dann aber wieder an die ganzen Details denke, gerade im ersten Kapitel, was ich alles wieder machen müsste, dann habe ich schon keine Bock mehr.
Das ist für mich leider auch so. Dadurch, dass ich es jetzt
7-6 Mal
schon angefangen habe und immer bis zu einem bestimmten Punkt ungefähr gespielt habe, ist halt gerade der Anfang was ich jetzt echt kenne inzwischen.
Ja, aber überwinde das, weil du warst wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht.
Ich war noch nicht mal im Camp.
Aber du warst nicht im Underdark, nicht im Goblin Camp, du warst immer nur im Flüchtlingslager bei dem Druiden, hast da alles Mögliche gemacht.
Ich war
aber
im Flüchtlingslager und ich war, ich habe Karlak eingesammelt, bis dahin war ich zumindest. Ja. Und dann war ich in der ersten Stadt, die so komplett zerstört ist, wo ein paar Goblins rumstehen, die einen dann aufhalten und sagen, hey, hier, du kommst nicht weiter, wo dieser eine Typ an die Windmühle geschnallt ist.
Ja, ja.
Bis da.
Ja, ja. Und das 7-mal. Aber du musst da wirklich drüber hinwegspielen, weil das lohnt sich.
Ja, ich weiß, dass es sich lohnt. Es
könnten,
wie coole Sachen da passieren.
Wir könnten parallel einfach neue starten.
Nee, das funktioniert nicht, weil du so viel schneller spielst als ich.
Wahrscheinlich.
Das Problem ist halt wirklich, ich muss halt echt gucken, wann ich überhaupt Zeit dafür habe. Weil für mich ist so, gerade so ein Spiel, ich muss da eigentlich wissen, okay, heute habe ich es ist Wochenende und ich habe jetzt einfach ich habe schon alles erledigt, was ich erledigen muss heute an einem Samstag und den Rest des Tages habe ich Zeit dafür. Weil das ist so ein Spiel, das mache ich nicht an, wenn ich mir denke, oh ja, ich habe jetzt noch 2 Stunden und dann muss ich zum Zahnarzt. Da komme ich gar nicht rein. 2 Stunden reichen bei Weitem nicht aus, um überhaupt damit anzufangen. Und du bist da anders. Du kannst irgendwie Spiele auch spielen, wenn du weißt, in 10 Minuten musst du eigentlich irgendwo hin. Und du machst trotzdem noch ein Spiel an.
Ja,
das würde ich nie machen.
Gehe ich halt meistens da nicht hin, wo ich hin müsste.
Ja, aber trotzdem, ich würde das Spiel nicht mal starten.
Ja.
Und das ist, das spielen wir einfach sehr anders.
Was wollte ich? Ich wollte irgendwas sagen. Ach so, du solltest auf jeden Fall, das glaube ich eine gute Idee, so für 1-2 Monate deine Service-Spiele pausieren, wenn es irgendwie geht.
Ah, nee.
Aber da steckst du halt jeden Tag ein paar Stunden rein.
Aber, also,
die könnten nein. auch im Baldur's Gate fließen.
Ja, das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja sowieso schon einigermaßen weg. Ich spiele eigentlich momentan nur WoWa.
Wuthering Waves
und Infinity Nikki so ein bisschen. Mhm. Aber Infinity Nikki merke ich schon, dass ich da, weiß ich nicht, gar nicht mehr so Bock drauf habe, ehrlich gesagt.
Ja, irgendwann hat man einfach genug Kleidungsstücke.
Ja, es ist halt irgendwie so, ist schon noch nett, aber es hat auch gerade nicht so viel Content, also von daher weiß ich nicht. Und Wuthering Waves spiele ich eigentlich sehr, also das ist zum Glück auch so ein Spiel, wo ich mir sage, das muss ich nicht jeden Tag spielen. Oder da komme ich besser raus als bei anderen Spielen, glaube ich. Also momentan spiele ich das sehr viel, weil ich gerade nichts anderes habe, weil ich zu dem Ergebnis kommen musste, dass ich Velgard aufhöre.
Ja.
Weißt du, es war jetzt wirklich die letzten Wochen immer so, dass ich mir gedacht habe, ich sollte jetzt aufhören und Velgard spielen. Aber ich habe ja echt keinen Bock und dann habe ich halt Wuthering Waves weitergespielt.
Ja.
Tatsächlich. Ich glaube, wenn ich jetzt ein anderes Spiel habe, wo ich wirklich Lust drauf habe, dann ist das anders. Aber ja.
Ja.
Ich weiß, ich bin ein Opfer.
Nee, ich verstehe schon.
Der Gacha Game.
Du wolltest halt, bis Velgard beendet ist, nichts anderes anfangen.
Genau.
Aber Velgard hat ja eigentlich keinen Spaß mehr gemacht.
Genau.
Aber ne, Sachen, genau. die eigentlich mehr Spaß gemacht hätten, wolltest du nicht anfangen, bevor du nicht. Und ich verstehe, ne, Service-Spiele, ich verstehe das auch so ein bisschen, dass so Service-Spiele halt was anderes sind,
ja.
wie richtige Spiele,
genau,
unter Anführungsstriche.
Genau.
Weißt
so.
Da macht man sich irgendwie auf dem Zweitbildschirm irgendein Video an und guckt das währenddessen
genau.
und dann grindet man so sein Daily Grind. Und das ist eher so ein bisschen Entspannung nebenbei, so
ja,
bla bla bla.
Da gibt es ja auch nicht so viel Story, die
ja.
man tatsächlich sich anhören muss oder
und
so.
In
also
so
teilweise
Baldur's
gar
Gate
nicht.
3 muss man sich halt wirklich einlassen drauf.
Ja, also da kannst halt nicht, also da kann ich nicht nebenher irgendwas laufen lassen.
Außer du hast irgendwelche langen, krassen Kämpfe oder so. Dann geht es vielleicht mal für eine halbe Stunde oder
ja,
so.
Ja, aber auch das wird mich rausreißen,
ja, okay.
glaube ich. Da würde ich schon, das kann ich glaube ich nicht.
Ja.
Aber bei Wuthering Waves ist es halt tatsächlich so. Ich glaube, ich habe jetzt vorgestern oder so, habe ich einen ganzen Tag ein Event gespielt, so ein Kampf-Event.
Mit irgendwelchen kleinen Marshmallow-Minecraft-Blöcken.
Ja, mit so kleinen.
Sah weird aus. Aber gut.
Es war auch weird. Aber es war halt wirklich ein Kampf-Event und so in den Höhe. Das ist halt schon wirklich auch fordernd in den höheren Schwierigkeitsgraden. Also da muss man dann schon, also das kann man im Koop zum Glück spielen. Und manche Sachen, das ist schon ein bisschen wie Genshin. Das gefällt mir im Koop dann. Gerade wenn es so herausfordernde Kämpfe sind, machen die im Koop dann schon auch Spaß.
Mhm.
Und das habe ich halt den ganzen Tag gemacht. Und dafür habe ich aber, also das habe ich halt auf stumm geschaltet, ne? Und nebenher dann andere Sachen laufen lassen und irgendwelche YouTube-Videos und so weiter. Das ist kein Problem.
Jetzt, wo du sagst, kann ich mich daran erinnern, das war ein Moment, wo für mich Genshin so ein großes Stück gestorben ist, weil Genshin hatte auch früher teilweise sehr schwere Events, wo
aha.
man wirklich sich strategisch perfekt drauf abstimmen
ja,
muss.
Ja, da haben wir sogar noch im Koop
und wir haben im
eins
Koop,
gespielt.
Genau, wir haben im Koop einen sehr schweren Event gemeistert, haben uns immer mehr verbessert, immer besser koordiniert,
ja.
sind sehr hoch aufgestiegen in der Tier und haben da echt gut Belohnungen abgeholt, aber nicht alles geschafft. Aber das
ja.
war okay, weil es war einfach voll cool.
Mhm.
Und dann ging es irgendwie los, das war der letzte schwere Event irgendwie.
Mhm.
Dann ging es los, dass die Events immer leichter und leichter wurden, der hohe Schwierigkeitsgrad irgendwann komplett optional wurde, ohne irgendwelche Belohnungen.
Ja, man hat schon noch Belohnungen bekommen, aber halt wirklich was, wo
ja,
du sagst, so,
so Trash-Items.
Ja, Trash, also
ja.
wirklich.
Und das war dann irgendwie wirklich, wirklich schade, weil das war so cool, wie wir
ja.
uns da wirklich so immer mehr verbessert und koordiniert haben. Und das hat halt Genshin komplett rausgenommen und die Casualisierung hat stattgefunden.
Casualisierung.
Und das hat dann für mich so ein bisschen wirklich das Spiel langweilig einfach gemacht, weil alles wurde sehr banal und man konnte
ja.
einfach durchlaufen nur noch. Ja, genau, das stimmt. Das ist schade.
Ja.
Naja, das macht WoWa macht ja, ne, Wuthering Waves guckt sich ja sehr genau an, was miHoYo macht. Und macht das dann besser. Ne? Die
ja,
kopieren das.
Ist schon so, ja.
Die nehmen das Community-Feedback von denen, um ihr eigenes Spiel zu verbessern. So habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, also das ist, die machen da schon sehr viel gut, muss man auch sagen. Und das ist auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen mehr drin. Ich bin bestimmt noch nicht so tief. Also ich gucke mir jetzt keine irgendwie so, okay, wie muss man Rotations am besten spielen? So wie bei Genshin damals, da habe ich das schon gemacht. Und ich finde WoWa sehr viel anspruchsvoller tatsächlich. Auch schon, also ich habe bis jetzt noch nicht mal ansatzweise geschafft, das standardmäßige Endgame. Da gibt es auch so einen Turm, wo man so verschiedene Sachen, das schaffe ich vielleicht zur Hälfte bis jetzt.
Ja, cool eigentlich.
Und das ist, und ich weiß auch, um das wirklich gut zu machen, muss man halt wirklich Shortcuts benutzen. Man muss man muss halt wirklich gute Teams zusammenstellen und muss die auch sehr gut spielen können. Und da bin ich halt noch nicht. Und da habe ich auch keine Lust drauf. Also finde ich aber auch ganz gut.
Ja,
und man
kriegt
trotzdem halt genug so, oh Gott, um sich alles, also nicht alles natürlich, aber um sich genug frei zu Gacha-gamen.
Ja, ich finde das voll gut, dass man einfach noch so Ziele hat und Herausforderungen hat und nicht alles einfach, da kommt ein neuer Event, neuer Endgame-Content, dann macht man den schnell, holt sich die ganzen Belohnungen und Ende. Das ist dann auch lame, ja.
Vor allem geht es auch nicht schnell.
Ja, gut.
Ja, also ich kann tatsächlich Wuthering Waves immer noch empfehlen, aber ich will es nie empfehlen, ohne eine ganz große Warnung tatsächlich auszusprechen, weil es immer noch ein Gacha-Game ist. Es hat immer noch die Mechaniken, die ein Gacha-Game halt eben hat. Wenn ihr anfällig seid für so Glücksspielmechaniken, wenn ihr anfällig seid, Geld auszugeben, dann überlegt es euch am besten viermal, ob ihr das Spiel spielen wollt.
Es ist juristisch gesehen kein Glücksspiel in Deutschland, aber es ist Glücksspiel.
Genau,
insofern.
Genau.
Es ist Glücksspiel,
deswegen Warnung.
Ja, ich hab noch ein paar Spiele gespielt, zwei Spiele, um genau zu sein, ohne Glücksspiel.
Mhm.
Ich habe nämlich Doom gespielt.
Doom.
Im Grunde habe ich sogar drei Spiele gespielt, relativ intensiv. Ich habe nämlich ja von Bethesda eine Anfrage bekommen, ob ich ein Video...
Darfst du das...
Ja, es ist schon veröffentlicht und alles.
Ja
und
gut, aber darfst du das...
Ja, ich rede jetzt nicht über die Details im
Vertrag.
Nein.
Okay, aber es ist... Das Video ist eh gekennzeichnet.
Genau, natürlich ist das als Werbung, als bezahlte Werbung gekennzeichnet. Muss ja auch. Genau, die haben eine Anfrage gemacht, ob ich ein Lore-Video mache über die Entwicklung im Grunde der Waffen in Doom. Danke an der Stelle für das Sponsoring von dem Video. Das war ein sehr cooles Projekt. Und das Video ist auch echt gut geworden, finde ich. Ich bin sehr zufrieden damit. Aber ich habe so seit diesem Jahr im Grunde, muss ich sagen, erst so für mich persönlich den Anspruch an mich selbst, dass wenn ich ein Lore-Video zu irgendeinem Universum mache, dann spiele ich alle Spiele nochmal wirklich durch. Das ist teilweise natürlich sehr intense, ne? Teilweise geht da, das ist oft so der Hauptzeitaufwand, wenn ich so Lore-Videos zu irgendwas mache. Aber in der Vergangenheit habe ich öfter versucht, Lore-Videos zu machen zu Universen, von denen ich die Spiele schon lange nicht mehr gespielt habe oder nie wirklich durchgespielt habe, ne? Und habe mich da eingelesen und bla bla bla. Und damit bin ich unzufrieden gewesen in der Vergangenheit oft. Deswegen ist das jetzt so die Herangehensweise. Weil auch wenn einem beim Durchspielen viele Details flöten gehen, man hat da einfach so ein besseres Verständnis und ein Grundgerüst von der Welt, von der Story, von der Lore. Das ist schon wichtig. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich deswegen Doom 2 vor allem, Doom 2016 und Doom Eternal durchgespielt. Und das war schon eine interessante und wilde Reise für mich. Ich kann ja, bekannterweise, wie ihr wahrscheinlich wisst oder wie ich schon oft gesagt habe, kann ich ja mit First-Person-Shootern nicht so viel anfangen. Es gibt so eine große Handvoll sehr legendärer First-Person-Shooter, auch für mich persönlich, wie jetzt irgendwie Perfect Dark und Half-Life 2 und Halo und sowas. Die sind wirklich einfach super gut und die gehören teilweise zu meinen absoluten Lieblingsspielen, obwohl sie First-Person-Shooter sind. Aber allgemein ist das nicht unbedingt mein Genre. Und ich habe tatsächlich Doom Eternal, als es rauskam damals, gespielt. Und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Ich habe mich wirklich schwer getan, irgendwie diese sehr schnelle Spielmechanik irgendwie. Ich war schlecht drin und ich bin dauernd gestorben, selbst das leichtesten Schwierigkeitsgrad. Ich habe es einfach nicht gerafft und habe mir gedacht, gut, okay, jetzt muss ich mich da wirklich nochmal reinarbeiten. Und habe eben zuerst Doom 2016 gespielt, das ich davor tatsächlich nie gespielt hatte. Und das ist wirklich ganz interessant, weil Doom 2016 war ein sehr gutes Tutorial für Doom Eternal. Als ich dann schon langsam in Doom 2016 reingekommen sind, das noch weniger Mechaniken hat und ein bisschen langsamer auch ist, ne? Und ein bisschen weniger komplex ist. Da bin ich dann wirklich schön langsam reingekommen und als es da Klick gemacht hat, hat mir das total viel Spaß gemacht. Und dann bin ich auch viel besser mit Doom Eternal klargekommen, das mir aber immer noch ein bisschen zu komplex ist an den ganzen Möglichkeiten, die man da hat. Zu viele Tasten, die irgendwas machen, zu viele Angriffsmöglichkeiten. Das überfordert mich immer noch, aber grundsätzlich mochte ich das auch sehr gerne. Aber ich habe die vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob das eine kontroverse Meinung ist. Ich weiß es nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber mir persönlich macht Doom 2016 sehr viel mehr Spaß als Doom Eternal. Und ich habe das Gefühl, so in der allgemeinen Wahrnehmung wird Doom Eternal eigentlich schon als der nächste Evolutionsschritt gesehen von Doom 2016 an. Bei mir ist es andersrum. Bei mir geht Eternal einen Schritt zu weit.
Ich kann da tatsächlich ich kann da gar nichts zu sagen. Ich bin da genauso wie du. Ich kann mit Shootern tatsächlich noch weniger anfangen als du. Ich spiele keine Shooter. Ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ich bin so jemand, der rundenbasierendes Gameplay, weil ich zwischendurch auch mal eine halbe Stunde weggehe und dann wiederkomme und dann weiterspiele. Das ist in einem Shooter nicht so gut. Ich spiele eigentlich, Resident Evil 5 ist, glaube ich, der einzige Shooter, den wir zusammen gespielt haben.
Der ist Third Person.
Und EDF natürlich.
Ja.
EDF. Aber das sehe ich ehrlich gesagt, das ist nicht wirklich ein Shooter.
Das sind halt alles Third Person Shooter.
Ja, aber das ist kein Serious Shooter.
Das ist ein arkadiger Shooter, würde man wahrscheinlich sagen. Ein Arcade Shooter. Aber und der Arcade Shooter stellt man sich dann wieder so ein Lightgun First Person Ding vor. Aber es ist ein sehr arkadiger Third Person Shooter. So würde ich es bezeichnen.
Für mich ist es ein anderes Genre, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat für mich nichts, also wenn ich an Shooter denke, denke ich nicht an
Für EDF. Dich ist es ein Level- und Looten-Spiel. Und alles andere ist Beiwerk. Könnte auch ein Kartracer sein, ganz egal eigentlich.
Das ist lustig, ja, da hast du
vollkommen recht. Ich verstehe das voll. Das ist auch so die Progressionsmechanik. Das Spiel macht schon auch Spaß, wenn dann die Insekten zerbratzen und so, ist schön inszeniert, alles total cool. Aber die Progressionsmechanik, das ist das eigentliche Spiel.
Ja.
Diese grünen Päckchen sammeln, die roten Päckchen sammeln, das ist eigentlich Earth Defense Force.
Das stimmt.
Und deswegen spielst du auch gern Wingdiver, weil die sind die schnellste und wendigste Klasse, die am besten sind, Päckchen einzusammeln.
Ja, genau, es ist wirklich so. Und sie haben sie kaputt gemacht. Egal, aber auf jeden Fall, ich bin gar nicht in Doom drin. Ich werde auch nie in Doom drin sein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja schon ein sehr straightforward, einfach nur First-Person-Shooter.
Und also, richtig schneller und brachialer. Ja. Und das ist halt wirklich so First-Person-Shooter. Ja. Weißt du, da ist nicht irgendwas drumherum, da ist nicht irgendwie First-Person-Shooter, das Gameplay, das irgendwas anderes transportiert oder sowas, sondern das ist First-Person-Shooter.
Genau, und es könnte, glaube ich, nicht weiter weg sein. Doch, es gibt noch Sachen, die noch weiter weg sind von meinem persönlichen Geschmack tatsächlich.
Nämlich?
Aufbaustrategie Tower-Defense-Spiele.
Echt?
Ja.
Tower-Defense mag ich gern.
Ich hasse es. Aber das ist ein anderes Thema, müssen wir mal drüber sprechen, wenn du
konkretes Spiel hast. Um unsere gehassten Genre reden wir dann mal. Das ist eigentlich ein gutes Thema.
Da können wir wirklich drüber reden. Schwierig, weil ich kann das immer, ich bin dann zu sehr im Hass drin, ich kann dann nicht immer gut erklären, warum. Aber vielleicht reden wir da auch mal drüber. Ich kann zu Doom gar nichts sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist so, ich habe gelernt, es gibt unterschiedliche Protagonisten, das hast du mir gesagt.
Jein.
Ah, okay, nicht mal wirklich, cool.
Es ist ein Streitthema. Ich persönlich, aber wirklich, das ist wirklich meine persönliche Interpretation, würde sagen, Doom 3 ist vielleicht eine andere Hauptfigur als alle anderen Doom-Teile. Aber alle anderen Doom-Teile, würde ich behaupten, sind der gleiche Kerl. Ist zumindest meine Lieblingsinterpretation.
Jetzt wurde gerade die Transaktion gestrichen, die noch nicht da ist. Jetzt gerade hat jemand, als der das gehört hat.
Nee. Doom Eternal deutet an, dass der Doom-Guy und der Doom-Slayer eine Verbindung haben.
Hm.
Eine direkte.
Oh. Das ist schon faszinierend. Ist das lore-technisch sehr deep, das Spiel?
Ja, Ja, kann man schon sagen. Das ist so richtig mit Schöpfungsmythos und verschiedenen Universen, die erschaffen wurden.
Wie erzählt dieses Spiel eigentlich seine Story?
Also ich würde behaupten, dass das Spiel in Doom Eternal zum ersten Mal angefangen hat, wirklich Story zu erzählen. Alle anderen Teile davor waren eigentlich immer nur, du bist ein Kerl auf dem Mars oder auf einen der Marsmonde besser gesagt und Wissenschaftler öffnen Portale in die Hölle, Dämonen kommen, let's go. Und dann wird gerippt und geteert, bis es getan ist. Das ist so. Und das war von Doom 1 über Doom 64 bis Doom 2016, würde ich sogar sagen. Das war das Spiel. Und dann kam Doom Eternal und hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Unterbau und Hintergrundgeschichte hinzugefügt zum ersten Mal. Und die auch so ein bisschen vernetzt und ausgeschmückt. Ja, und
aber wie? Wird das tatsächlich Cutscenes erzählt?
Da gibt es Cutscenes, da gibt es dann Charaktere, die was erzählen. Da gibt es sogar Rückblenden, die unsere Hauptfigur hat. Da gibt es Audiologs, die man findet. Ne? So das typische Videospielrepertoire und Story wird da erzählt.
Also doch einiges. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die Story vielleicht wirklich nur in irgendwelchen optionalen Logs, die man irgendwo findet und dann zwei Seiten lesen kann oder so, erzählt wird.
Auch, aber sehr viel mehr eben. Grob zusammengefasst, ich finde die Story auch wirklich geil. Ich habe da Bock, mich da ein bisschen mehr noch reinzugraben. Weil so grob zusammengefasst geht es darum...
In zwei Sätzen bitte.
Nee, es sind vielleicht ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Ich brauche mehr. Aber ich versuche es so klein wie möglich zu machen. Ein Kerl wird strafversetzt, weil er sich geweigert hat, Zivilisten zu erschießen, auf eine entlegene Kolonie-Forschungsstation. Und dann die Forscher finden eine unendliche Energiequelle in der Hölle und wollen die anzapfen. Und dann öffnen sich Höllenportale, überall Dämonen und Zombies und bla bla bla. Er ist der einzige Überlebende und bringt alle um. Aber er geht dann sogar in die Hölle und stoppt die Invasion, denkt er. Aber während er quasi die Forschungsstation und den Mars gerettet hat, wird die Erde überrannt und die Dämonen töten seinen Hasen Daisy auf der Erde, während er weg ist. Und dann im Grunde ist Doomguy John Wick vor John Wick, weil dadurch, dass die Dämonen seinen Hasen töten, ist der Spaß vorbei. Ne, nix mehr mit höflich irgendwie Dämonen, so ein bisschen Dämonenportale schließen, darum geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr darum, irgendwas zu retten, sondern er geht in die Hölle,
es geht um Vengeance,
um jeden einzelnen Scheißdämon zu töten, der irgendwie existiert. Ja. Und wir wissen nicht genau, wie lange da in der Hölle war, vielleicht Jahre, Jahrzehnte, hat er einfach nur gemetzelt. Das ist doch super episch.
Nein, du musst es weiter komprimieren. Du musst daran arbeiten, zu komprimieren.
Im Gegenteil, ich müsste das noch viel mehr ausschmücken.
Das kannst du ja dann in deinem Video, genau. Aber wir sind hier im Podcast,
aber
da wird komprimiert.
Auf jeden Fall kommt er dann aus der Hölle in Paralleluniversum auf einen anderen Planeten und wird da im Grunde basically als einer der mächtigsten Krieger überhaupt erkannt und kriegt dann irgendwie göttliche Kräfte. Und im Grunde wird er wirklich zu so einem Gott, der dann als Waffe eingesetzt wird und von da an sich aber dann wieder losreißt und so weiter und so fort. Es ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall finde ich das schon eine sehr coole Geschichte und die verkörpert auch das Gameplay sehr gut, weil der Doomguy ist eben der Endboss im Spiel. Und das ist irgendwie das Geile dran. Wir spielen den großen Endboss. Also alle haben Angst vor uns. Es gibt nichts, vor das wir Angst haben. Wir sind quasi so diese Urgewalt, die sich da durchbahnt und die Kräfte der Hölle, die Götter im Grunde, können uns im Grunde nur ausbremsen. Die wissen genau, sie können uns nicht aufhalten, egal was sie versuchen. Und das ist irgendwie ziemlich cool. Und das, die Story verkörpert eben das Spielgefühl sehr gut. Das geht schön Hand in Hand. Und das ist ziemlich einzigartig, würde ich behaupten. Relativ. Es gibt vielleicht noch so Asuras Wrath oder auch hier Kratos, ne, God of War, geht vielleicht in die Richtung. Aber das ist so eine Struktur, die man eher selten hat.
Mehr dazu in dem Lore-Video.
Naja, ich weiß es noch nicht, aber vielleicht.
Was irgendwann vielleicht mal kommt. Ich war ja noch nicht fertig.
Ich möchte 1000 Lore-Videos zu 100 Millionen Universen machen, deswegen ist das schwierig. Aber ja, Doom ist schon cool.
Okay, da ich nichts zuzufügen habe, würde ich sagen, weiter zum nächsten Spiel.
Ja.
Du merkst schon, ist nicht so meins. Ist einfach nicht. Ich weiß nicht. Sieht Doomguy gut aus?
Sieht Doomguy gut aus? Ehrlich gesagt sieht er aus wie ein Riesenvollidiot. Ich zeig dir mal ein Bild von dem ohne Helm. Du kannst, also, ja.
Ja.
Warte mal. Irgendwie ist Internet gerade echt langsam. Ich kann gerade irgendwie nicht mal das Bild hier öffnen. Was ist denn los? Hallo?
Ja, du sitzt halt sehr weit von unserem WLAN-Server entfernt.
Eigentlich ist der so ziemlich direkt unter mir.
Er sieht halt aus wie jemand aus diesem Spiel mit Marcus.
Und Gears of War.
Gears of War, genau.
Ich finde ein bisschen vom Design her langweiliger wie ein Gears of War-Charakter.
Ja, genau, so
ein Gears
langweilig.
Of War-Charakter hätte wenigstens noch ein Goldkettchen oder ein Bandana oder irgendwas, weißt du?
Naja, vielleicht ist er der Krieger unter Gears of War. So,
die Kriegerklasse.
Die Kriegerklasse.
Ja.
Auf die eigentlich irgendwie, keine Ahnung, niemand von uns spielen würde, aber trotzdem immer drin ist, weil es doch einfach zu viele Leute gibt, die Krieger spielen. Menschenkrieger.
Ja.
Ja.
Ja, Doomgeister Menschenkrieger unter den Actionhelden.
Genau. Finde ich eine gute Zusammenfassung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man sich was drunter vorstellen. Ja.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, so ist das mit Doom.
So ist
schon
das
cool.
Mit Doom, ja.
Und da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich freue mich jetzt auch auf den neuen Teil, muss ich tatsächlich sagen, der jetzt bald kommt. Und ja, ist cool.
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 Cool. Wir haben jetzt außerdem seit gestern, ganz frisch noch blutend im Grunde, aber eigentlich nicht mal wirklich.
Nee,
Tätowierungen neue. Also für mich neue und für dich dein allererstes Tattoo.
Ich bin sehr gespannt, ob mein Vater das hier hört. Er hat letztens gesagt, er hört in unseren Podcast rein.
Ja.
Überraschung.
Yay.
Yay.
Und wie fühlst du dich jetzt?
Also ich muss wirklich sagen, ich finde Tätowieren für mich persönlich schon sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin da nicht so wie, also ich habe das Gefühl, da sind immer alle so, oh ja, so ein bisschen, also du ja hast ja auch gesagt, für dich war es eher so wie ein Sonnenbrand oder so, aber jetzt voll okay und so. Und ich fand es schon schmerzhaft, also schon sehr schmerzhaft. Das waren so, also ich habe dann auch, das war so in der Schmerzgrenze, wo ich mir gedacht habe, also wo ich aufgehört habe zu reden, aber noch nicht geweint habe. Mhm. Weißt du, dazwischen irgendwo war der Schmerz. Schon recht unangenehm. Also ich muss sagen, also ich habe es jetzt auch an einer Stelle, die glaube ich nicht so die leichteste ist, weil ich habe das am Handgelenk,
Unterarm, Unterseite.
Genau.
Richtung Handgelenk.
Richtung Handgelenk, genau. Und also je weiter das Richtung Handgelenk ging, desto schmerzhafter war das. Und vor allem, wenn dann über schon tätowierte Bereiche nochmal drüber gestochen wird, weil da noch irgendwo ein bisschen was ist, was noch ausgemalt werden muss. Schon schmerzhaft. Mhm. Aber das ist wie Wasabi. Das ist so ein Schmerz, der vergeht auch schnell. Weißt du? Also wie Schärfe von Wasabi. Ich finde ja, ich mag echt keinen Senf oder generell, ich mag kein Chili. So. Also so alles, was scharf ist beim Essen, mag ich nicht, weil die Schärfe so lang anhält.
Und alles überdeckt auch so.
Ja,
ne?
Alles überdeckt und alles so, weißt du, ich schmecke da nichts mehr. Aber Wasabi ist eine der Sachen, die ich ganz gerne esse, weil diese Schärfe immer nur ganz kurz da ist und dann ist sie weg. Und so ein bisschen ist es beim Tätowieren. Das ist in dem Moment echt unangenehm, finde ich. Aber danach lohnt es sich. Mhm. Weil danach ist es eigentlich echt schön und danach ist der Schmerz halt eigentlich fast nicht vorhanden. Schon, wie du sagst, eigentlich so ein bisschen wie ein Sonnenbrand.
Mhm.
Ja. Und ich steche mir heute vielleicht später so in 2 Stunden oder so das nächste.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen. Nee, aber es ist schon cool. Ich bin auch echt froh, dass es, ich habe damit gerechnet, dass zumindest die erste Nacht, erster Tag noch sehr viel blutig und auch farbig ist, also dass ich das ganze Bett einschmiere, aber überhaupt nicht irgendwie bei mir.
Ja, es ist also, voll cool. Also ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Tattoo-Experte, ne? Ich habe ja auch nur 2, aber alle beide haben schon ein paar Tage ziemlich genässt und gesuppt und und jetzt mein neues, genauso wie dein neues, gar nichts, ne?
Nee,
aber von Anfang
nicht.
An überhaupt nichts. Keine Wundflüssigkeit, kein Blut, gar nichts.
Ja. Also als gestochen wurde schon. Ja. Also da habe ich auch gesehen, der hat auch recht viel Blut noch weggewischt immer beim Stechen. Aber seitdem eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte dann so Folie drum, die habe ich dann nach ein paar Stunden abgemacht und dann halt mal ein bisschen, also wie man das halt so macht, ein bisschen gepflegt mit also Wasser drüber und dann ein bisschen so Pflege-Tattoo-Salbe, keine Ahnung. Und super, also sieht super aus, nässt fast überhaupt nicht. Eher in die andere Richtung, dass es so ein bisschen zieht.
Ja, aber das ist auch, glaube ich, normal. Das ist halt einfach jetzt so gereizte, gespannte, trockene Haut und so.
Ja, weil es jetzt ein bisschen drüber...
Deswegen immer cremen.
Genau, aber echt cool.
Ich habe zum ersten Mal so eine Second-Skin-Folie-Aufkleber drauf bekommen. Ich kannte das gar nicht. Ich kannte das auch, dass man so Folie drüber macht, so Frischhaltefolie basically. Und die lässt man ein paar Stunden drauf und dann wird halt eingecremt. Ne? Mhm. Aber jetzt habe ich so eine Second-Skin-Sticker drauf, weil ich habe ein relativ kleines Tattoo. Ich habe unter meinem großen Megaman, falls ihr den im Stream oder so mal gesehen habt, habe ich jetzt einen kleinen Pixel Luigi aus Mario Brothers 3, das Modell. Und ich habe, was wollte ich sagen? Genau, habe da zum ersten Mal jetzt so einen kleinen Sticker drauf, wie so eine aufgeklebte Folie. Und die soll ich 3-4 Tage sogar drauf lassen. Mhm. Und das ist so super chillig. Ja. Erstens suppt das eben unter der Folie überhaupt nicht. Also das kenne ich so gar nicht. Mhm. Und zweitens merke ich gar nichts. Ich merke überhaupt nicht, dass ich tätowiert wurde. Es ist so ganz, als ob es schon abgeheilt wäre. Ne? Mhm. Das ist so, also ich kenne das von meinen anderen Tattoos. Das wird die nächsten Tage unter Umständen schon noch einiges passieren. So, ne? Aber das ist so eine, das ist die chilligste Tattoo-Erfahrung, die ich bisher in meinen begrenzten Tattoo-Erfahrungen hatte. Ja. Schon cool.
Ja, das ist also diese Folie, ich kenne so Videos von diesen Folien, da ist normalerweise halt wirklich so, wenn das so suppt, dann hat man da praktisch so eine, wie so eine Blase dann. Also muss man sich das vorstellen. Ich glaube, als wenn man eine Brandblase hat, ich glaube so ungefähr, also wenn ihr das kennt, so ungefähr kann das sein mit dieser Folie.
Du meinst jetzt, wenn unter der Folie sich was sammelt, dann ist das, ich verstehe.
Und wenn das sich halt gesammelt hat, dann musst du sie halt aufmachen. Dann das hat man, der ja auch gemeint. Genau. Aber bei dir ist er wirklich auch gar nichts, überhaupt nichts.
So an der Mütze von Luigi, da sehe ich ein bisschen Blut, aber wirklich nur so, weißt du, so ein Tröpfchen, der verlaufen ist.
Genau, ich merke das auch. Ich merke das, wenn ich mein Tattoo so ein bisschen in die Sonne halte, dann sehe ich so einzelne kleine...
Aber du sollst es nicht in die Sonne halten.
Ich meine ins Licht, sodass das Licht drauf scheint. <Ja. lacht> Dann sehe ich so einzelne kleine... nasse Punkte, aber ja, ich weiß auch gar nicht, das ist auch, glaube ich, kein, weiß ich nicht, das ist eher so Wundflüssigkeit, kein Blut oder irgendwas.
Ja, schon cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, falls jetzt sich irgendwelche Milliardäre melden, die ihre Lasten abgeben wollen, ein bisschen, ich würde mich sehr viel mehr und größer noch tätowieren lassen. Ja. So ist es jetzt halt auch aus finanzieller Sicht so ein bisschen häppchenweise. Ne? Ja. Man muss sich halt das schon auch immer wieder mal leisten und jetzt einfach mal schnell irgendwie 2000 Euro für ein Riesentattoo hinlegen, das ist halt, ne.
Ja, das ist schon krass. Also wir waren tatsächlich auf einer Tattoo-Messe, wo wir uns jetzt haben tätowieren lassen. Das war von Anfang an auch so geplant. Und ich habe ja größere Pläne, was Tattoos angeht und wollte jetzt aber mal einfach mal mit einer kleinen Sache anfangen, einfach um das mal gemacht zu haben, um auch zu sehen, okay, wie sind die Schmerzen so, wie ist so der Heilungsprozess, bevor man halt irgendwie groß anfängt oder so. Und dann waren wir auf dieser Messe und bei dem Stand, wo wir waren, wo wir uns auch beide haben tätowieren lassen, saß so ein Typ, der da einfach 5 Stunden saß. Der hat sich so ein großes Tattoo auf dem Rücken machen lassen. Also wirklich so fast den kompletten oberen Rücken, also so im Bereich der Schultern. Wobei es ging nicht mal bis zu den Schultern. Also zwischen den Schulterblättern, hätte ich jetzt gesagt, war das so. Und der saß da 5 Stunden und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, 5 Stunden da sitzen. Erstmal die Schmerzen 5 Stunden. Also ich war eine halbe Stunde oder so, hat es bei mir gedauert. Und ich war froh, als es vorbei war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich das halt durchgängig 5 Stunden habe, mein Gott. Und ich habe mir auch gedacht, wie viel der wohl bezahlt hat dafür.
Ja, das ist schon teuer, teuer.
Das muss mehrere 1000 Euro gekostet haben.
Über 1000 definitiv. Locker. Ja, ist schon krass. Ja, also der Megaman ist ja bis jetzt mein größtes Tattoo. Wie groß wird der sein? 12 Zentimeter?
Boah, so 10,
so 12. Sagen wir 12 auf 12 Zentimeter, so ungefähr, ne? Ja. Das hat auch 2 Stunden gedauert.
Ah, okay.
Und da war meine Schmerzgrenze überschritten gegen Ende, muss ich sagen. Das war dann auch schon sehr unangenehm. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. So diese Schmerzen an sich finde ich nicht schlimm, aber dann so, weißt du, es summiert sich halt irgendwie. Ja. Und irgendwann reicht es dann auch. Die Haut wird dann auch immer gereizter und dann wird dann nochmal und nochmal und nochmal drüber tätowiert. Ja. Und irgendwie wird es dann unangenehm. Und als ich den eben gesehen habe, der hat ja auch schon so ein großes Tattoo am Hals und sowas. Ja. Da denke ich mir so, oh, ich glaube da, also ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme. Ich glaube, das überschreitet so ein bisschen, auf was ich Bock habe an Tattoos.
Ja, ja. Ja, ich habe mit der einen da auch geredet und habe sie so gefragt, wie es eigentlich ist mit, was so in der Regel, ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber was so in der Regel so schmerzhaftere Stellen sind und was so leichter erträglichere Stellen sind. Und sie hat halt eben auch gemeint, alles, wo die Haut sehr dünn ist. Und damit meinte sie halt vor allem so an den Füßen, also auf den Füßen auch, in den Kniekehlen und in den Armkehlen und unter den Armen, also in der Achselhöhle praktisch. Und sicherlich auch am Hals und so. Und da denke ich mir auch so, also ich habe es ja jetzt einmal, ich hatte nur so ein kleines Stück geht so zu mir, bei mir so zum Handgelenk hin. Also nur so ein Teil vom Tattoo geht dahin. Und das war so unangenehm. Also das war wirklich sehr viel unangenehmer als dann drauf. Und er hat halt damit angefangen und dann war es so, okay, cool.
Ja, ja.
Naja, ich bin mal gespannt, falls das heute nochmal, wie es da läuft, weil ich will mir tatsächlich Oberseite vom Unterarm, also die der Sonne zugewandte Seite,
ja.
Ich weiß nicht, und sie hat, also die, mit der ich da gesprochen habe, hat gemeint, dass wahrscheinlich ein bisschen erträglicher ist auf der Seite.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und ich hoffe es auch, wirklich, weil...
Ja, ich hätte ja, aber muss ich sagen, schon echt gerne. Ich fände es eigentlich geil. Es gibt ja in Super Probotector, Contra, Super Contra im Internationalen, aber in Deutschland Super Probotector, weil da eben aus Zensurgründen die Menschen durch Roboter ersetzt wurden. Ist ja egal. Auf jeden Fall hätte ich schon echt gerne aus Super Probotector den Terminator-Endboss. Jeder, der es gespielt hat, weiß, wen ich meine.
Naja, so ein
riesiger, genau. Ich glaube, sogar Leute, die es nicht gespielt haben, kennen den. Der ist ziemlich legendär. So ein riesiger Terminator-Verschnitt, aber halt den gigantisch, der so den Hintergrund irgendwie so auseinanderzieht und dann sieht man quasi nur so seine Hände, wie er die Wand aufhält, so ein Teil vom Torso und sein Kopf, der so rausragt. Ne? Mhm. Und das ist so der Bosskampf. Und da finde ich das schon ziemlich geil, den hinten auf meinem Rücken so zwischen die Schultern mir rein zu tätowieren. Ne? Da würde der sehr schön reinpassen und reißt dann so auf und das wäre geil. Oder vielleicht auch auf die Brust. Nee, ich glaube lieber auf dem Rücken. auf dem Bauch. Nee, auf dem Rücken. Oben auf dem Rücken passt der schon gut hin. Auch von seiner Form her. Ist also ein sehr länglicher Boss. Ist so ein 16:9 Boss.
Ja. Also ich glaube, Rücken oder Brust und Brust wird mehr wehtun.
Oh, um die Nippel rum. Nein, oh Gott. Das geht überhaupt nicht. Um Gottes Willen.
Oh Gott.
Aua. Das muss man schon mögen.
Ja. Ich frage mich, ob sich tätowieren zu lassen, wenn man dann im Vorhinein Schmerztabletten nimmt, ob das hilft.
Vielleicht. Ja. Ich glaube, es gibt auch so Gele und Sprays, so die aufgetragen werden, damit es weniger wehtut. Das haben die jetzt auch nicht gemacht, ne?
Nee. Aber da, ich meine, keine Ahnung. Ich denke mir bei so, also das sind halt wahrscheinlich auch Leute, die sich denken, ach ja.
Ja, eben. Stell dich mal nicht so an hier.
Stell dich mal nicht so an. Da sitzt ein Typ 5 Stunden und sagt so, er will schlafen. Also.
Wir sind ja auch alle selber von Kopf bis Fuß zu tätowiert.
Ja. Und dann und im Gesicht und an der Schläfe und so.
Ist so die erste Tätowierung nur noch so eine
weitentfernte
Erinnerung.
Ja. Das sind da, glaube ich, wahrscheinlich auch Leute, die sich irgendwie selbst mit Nadeln irgendwie noch tätowiert haben und so.
Also wahrscheinlich.
Das ist, das hat mein Vater übrigens auch. Der hat ja auch ein Tattoo, weißt du das?
Ja, weiß ich.
Das hat er auch selbst mit einer Nadel gestochen.
Ja. Das haben auch in meiner Jugend Leute viel gemacht.
Das ist einfach so crazy, ey.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, so hat man das Jahrtausende so gemacht früher in der Menschheitsgeschichte. Also warum nicht?
Ja.
Was ich sehr, sehr witzig fand, ist, dass wir ja jetzt hier auf so einer random Messe irgendwo waren.
Ja.
Und da saß an dem Stand, wo wir uns also zufällig entschieden haben, dass wir uns da tätowieren lassen, saß da der Tätowierer, der mir auf der Gamescom vor 2 Jahren oder letztes Jahr?
Nee, vor zwei Jahren
mein allererstes Tattoo gestochen hat. Der gleiche Kerl auf dieser random Messe irgendwo im Nirgendwo.
Ja.
Und hat dann auch zufällig mein neues Tattoo wieder gestochen.
Ja, und er hat sich sogar daran erinnert, dass er das gestochen hat. Ja.
Die Welt ist klein.
Die
Welt
ist wirklich klein, ja. Das ist schon lustig. Naja, ja, genau. Und das werden wir jetzt dann auch gleich machen, denke ich.
Jo,
wenn wir jetzt langsam fertig sind.
Genau. Ja. Wenn es nicht so teuer wäre, ne?
Ja,
ich würde mir sogar auch noch, weißt du, was ich gern noch hätte? Jetzt, wo ich den kleinen Luigi da habe, habe, wäre hier so ein springender Mario Sprite noch geil, weißt du? So der laufende Luigi und dann da hier der springende Mario. Aber das ist jetzt zu teuer. Wir haben zu viel Geld ausgegeben. Du kriegst ja die Riesenqualle noch als Geburtstagsgeschenk quasi. Ja, ja. Ich will da auch kein Geld mehr ausgeben, weil
wir müssen Steuern bezahlen.
Ja, das ist der eigentliche Grund, ne? Wir müssen sparen, weil Steuern. Ja. Ich will eben nicht in diese Influencer-Falle tippen.
Ja.
Ich bin ja jetzt nicht, ist ja auch ein bisschen chillig, weil ich zum Glück oder so, keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie so ein Influencer bin, der irgendwie da reingestolpert ist und plötzlich in einem Jahr 500.000 Umsatz gemacht hat oder sowas.
Da möchte ich gerne nochmal dran erinnern, also Milliardäre, falls ihr mit eurer Verantwortung
nicht
zurechtkommt und euch das belastet, wir sind bereit, aus gemeinnützigem Antrieb euch auch Last abzunehmen.
Auf jeden Fall. Auch von mehreren gerne. Also das ist
ja
überhaupt
auch von
kein
mehreren.
Problem.
Also wir haben breite Schultern für die ganze Last.
Wir haben kein Maximum uns irgendwie festgelegt. Ja. Ne? Das ist open source. Hä? Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Was habe ich gesagt?
Tattoo. Wir müssen Geld sparen.
Geld
für
sparen.
Steuern.
Genau, aber letztes Jahr war halt bei mir wirklich ziemlich umsatzreich, weil die Fallout-Serie hat halt wirklich einen Hype für meinen ganzen alten Fallout-Content ausgelöst. Und das waren schon für 2 Monate zumindest wirklich fette Einnahmen, wo ich wirklich mir dachte, holy shit. Und ich bin vielleicht letztes Jahr nicht perfekt verantwortungsvoll mit dem Geld umgegangen. Ich wusste schon, da sind viel Steuern und da habe ich auch was weggespart, aber vielleicht nicht genug. Das heißt, so die nächsten Monate muss ich ein bisschen sparsamer sein, weil die fetten Monate sind vorbei.
Ja.
Aber weißt du, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben wirklich ein bisschen mehr Kohle hat, dann ist das schon einfach auch geil. Und dann will man auch ein bisschen Blödsinn damit machen.
Ja, ich meine, es ist ja noch auf einem tragbaren Level.
Es ist ja, genau.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, du hast in einem Monat 200.000 Euro gemacht. So. Also bei weitem nicht.
Um Gottes
Willen. Es wäre cool, ne? Aber nee.
Ich habe alles zusammengerechnet, 2 Monate hintereinander ein bisschen über 10.000 brutto eingenommen. Was halt eine unfassbare Menge ist, finde ich auf jeden Fall. Normal sind halt brutto eher so 3.000 wahrscheinlich für mich jetzt. Und da ist das halt ein ordentlicher Boost plötzlich irgendwie auf 10.000, 11.000 oder sowas. 2 Monate hintereinander. Das ist halt wirklich krass. Das war schon sehr cool auch. Aber ich habe wahrscheinlich nicht genug weggelegt an Steuern. Jetzt muss ich halt ein bisschen, ne? Aber ist alles nicht, ich will mich jetzt hier nicht hinsetzen wie manche andere, die dadurch Aufmerksamkeit erregt haben, dass sie so sagen, ich habe mein Geld zwar in Krypto angelegt, aber ich würde jetzt ungern drangehen, also spendet bitte mal. Aber gut.
Also auf dem Level bist du nicht.
Da sind
also
wir noch nicht angekommen.
Du bist tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, das muss man auch mal sagen, du machst mit dem, also du hast halt einen okay bezahlten, normalen Job, wenn man nur auf die Zahlen guckt.
Kann man sagen, genau. Von den Zahlen her habe ich einen normalen, würde ich auch sagen, einen voll okay bezahlten Job,
also
würde ich auch sagen.
So, dass man sagt, man kann da ganz gut von leben.
Genau.
Ohne, dass man jetzt am Hungertuch nagt.
So. Genau.
Also wir müssen schon für größere Anschaffungen müssen wir auch sparen.
Genau.
Aber wir haben jetzt am Ende des Monats nicht so, dass wir sagen, okay, es ist kein Geld mehr da.
Man muss dazu sagen, wir bezahlen ein Haus ab.
Ja.
Dass wir das überhaupt können, ist schon einfach der Hammer.
Ja, genau.
Weißt du, normale Menschen, unter Anführungsstrichen, normalen Jobs, die kriegen keine Kredite, um sich Häuser zu kaufen.
Und da haben wir schon
super unverschämt Glück, weil wir beide Einnahmen, Gehälter haben, wie auch immer,
die abdecken können.
Voll okay sind, die voll gut sind.
Ja.
Ne? Und
ja,
deswegen,
dafür.
Das summiert
also
sich halt.
Wir können halt ein Haus abzahlen und gleichzeitig jeden
normal
Monat
leben,
was wegsparen.
So, genau.
So sagen wir es mal. Ne?
Ja.
Also das ist voll okay.
Ja, voll
aber
super.
Wir leben jetzt halt auch nicht im super komfortablen, was interessieren mich Steuern?
Also, wenn Luxus. Friedrich Merz gehobener Mittelstand ist,
dann sind wir arm. Ja, arm, sehr arm.
Ich glaube, in Wirklichkeit sind wir Mittelschicht. Sind wir gehobene Mittelschicht?
Nee, sind wir nicht.
Sind wir nicht, ne?
Aber wir sind Mittelschicht, würde ich sagen.
Ja.
Also wir gehören nicht zu den armen Leuten. Also bei weitem nicht.
Das ist auf keinen Fall.
Wir waren mal arme Leute.
Wir waren
vor nicht allzu langer Zeit
tatsächlich unter der Existenzgrenze, das absolut.
Und das ist auch, also das muss man sagen, das ist wirklich gut, wenn man das mal erlebt hat.
Finde ich auch.
Das ist so, dass da hat man einen ganz anderen Wert für Verantwortung an die Milliardäre nochmal.
Sollten ganz andere Menschen auch mal so leben.
Ja, Also wir wissen, was Armut bedeutet. Wir wissen, was es heißt, am Ende des Monats auf Kreditkarte bezahlen zu müssen.
Beziehungsweise ab 20. des Monats nur noch irgendwie von Nudeln mit Butter zu leben.
Ganz ehrlich, wir haben halt wirklich sehr, also ich zumindest habe jahrelang so gelebt, dass ich ab Mitte des Monats auf Kredit bezahlt habe, weil ich wusste, und ich habe das dann immer in jeden neuen Monat so mit reingeschleppt, ne? Also ich konnte dann am Anfang des Monats wieder meine Kreditkarte ausgleichen und habe das halt immer so weitergeschleppt bis zum Dezember, wo es Weihnachtsgeld kam, um dann halt wieder komplett auszugleichen. Und so ging es halt dahin.
Ja.
ja.
Also ich habe das Gefühl, wir sind reich.
Ja, also ich glaube, wir leben auf jeden Fall komfortabel. Reich ist, glaube ich, nochmal was anderes.
Für mich persönlich bin ich reich, sind wir reich. Ja. Und alles andere ist obszön. Das finde ich.
Nee, da bin ich noch nicht. Also, nee, da sind wir noch nicht, glaube ich.
Ich finde, wir haben genug Geld.
Ja, auf jeden Fall. Eben. Wir haben genug Geld. Aber
und das ist für mein Empfinden, ist das schon Reichtum, weil ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die nicht mal ansatzweise genug Geld haben. Ja, ja. Und solange das so ist, kann ich mich nicht damit wohlfühlen, mehr zu haben als das, was ich brauche. Weißt du, was ich meine?
Ja,
mehr hat als das, was er braucht. Und ich finde, jeder sollte einen eigenen Wohnraum haben und so weiter. Das ist, finde ich, das sollte so sein, meinem Empfinden nach.
Ja.
Und jeder, der dann zum Beispiel mehrere Immobilien besitzt, obwohl er nur in einer wohnen kann,
ist
zu viel. Nein. Das ist ja, man erbt das ja auch und sowas. Ja, das ist halt, das System ist halt so, wie es ist. Und natürlich verschenkt man dann auch nicht das, was man hat, weil so funktioniert halt der Mensch nicht. Würde ich auch nicht machen. Aber trotzdem finde ich es nicht richtig eigentlich, dass man so viel mehr besitzen kann als das, was man braucht, während andere Menschen nicht genug haben. Das ist für mich nicht akzeptabel.
Vermieter sind eigentlich Diebe.
Also zumindest nein. Ich würde nicht sagen, dass Vermieter Diebe sind, weil wenn ich eine Immobilie hätte, würde ich die natürlich auch vermieten, weil es ja
ich würde sie verkaufen.
Logisch. Oder ist ja auch okay.
Also aber darum geht es mir halt, ne?
Ich würde dir zustimmen, dass das System vermieten eigentlich nicht zu rechtfertigen ist.
Ja.
Dass ich sage, ich besitze was und damit du das nutzen darfst, zahlst du das für mich ab.
Ja,
du bezahlst das ab, damit es mir dann gehört. Das geht halt. Was soll das? Ne?
Ja, ja.
Aber es ist natürlich im System ist es so. Ja. Da mache ich niemanden persönlich Vorwürfe, aber ich kritisiere das System, dass das begünstigt.
Ganz ehrlich, also da fange ich jetzt nicht an mit Leuten, die jetzt vielleicht 2, 3, 5 Immobilien haben oder so. Ich rede da von Firmen, denen halt Berlin gehört.
Ja, ja. Das ist ja nochmal ganz was anderes.
Die gehören halt einfach enteignet.
Ja, wo es dann auch um. Ja, sowieso. Das ist wirklich wahr. Also, das sowieso. Absolut.
Naja.
Ja. So,
gut, haben wir das auch untergebracht?
Auf jeden Fall, weil wir gerade bei Geld sind, spiele ich mit dem Gedanken, mir ein neues Hobby zuzulegen.
Ah, darüber. Okay.
Ich habe nämlich in letzter Zeit aus irgendeinem Grund so ein Gefühl für Miniaturen bemalen entwickelt. Miniaturen sammeln und bemalen. Ich glaube, das ist was, das könnte mir echt Spaß machen. Ich habe schon immer gerne so kleine Figürchen gesammelt. Weißt du, schon als Kind, da gab es irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, da gab es so eine Art Überraschungseier, wo so kleine Monster drin waren, so einfarbige Gummimonster. Ich keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das geliebt, habe ich gesammelt. Ich sammle Amiibos oder habe ich gesammelt, so kleine Figürchen. Und vor einiger Zeit haben wir auch ziemlich intensiv, also vor 10 Jahren oder so, Arkham Horror gespielt immer wieder.
Ja.
So ein Tabletop-Spiel basically, so Tabletop-Light würde ich sagen. Und da waren auch so kleine Figürchen dabei, so die ganzen Hauptfiguren mit ihren verschiedenen Fähigkeiten als kleine Plastikfigürchen und auch sehr viele so Cthulhu-Monster. Und die habe ich mit einigen Freunden dann auch bemalt und mit denen gespielt und das war eigentlich ganz toll. Und ich habe irgendwie so eine Affinität zu so Figürchen. Ich liebe das einfach irgendwie schon immer. Und jetzt habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht wirklich ein geiles Hobby für mich, dass ich so Figürchen sammle und bemale und irgendwo hinstelle und anschaue. Ich spiele nicht Tabletop oder so, aber trotzdem, das wäre irgendwie schön, glaube ich.
Und ich habe gesagt, ja, das Problem ist, dass du keine Geduld hast. Und glaube ich, jemand bist, der eher nicht so filigrane Arbeiten ist nicht deins.
Es ist, Also, das kommt drauf an, ne? Ich kann schon hyperfokussen. Wenn ich dann mal drin bin, wenn ich gelockt in bin, dann kann ich schon sehr detailliert und filigran arbeiten. Also, das ist eben die Sache. Ich kann dann sehr konzentriert und sehr intensiv arbeiten und mich auch wirklich auf Details konzentrieren. Nee. Aber ich habe leider tatsächlich keine Feinmotorik. Ich bin feinmotorisch sehr schlecht. Ich bin eher so der Grobmotoriker.
Ja.
Und gerade bei so einem Bemalen von Miniaturen, bin ich mir nicht sicher, ob ich das in einem Grad lernen kann, der meinen Ansprüchen genügt.
Hm.
Weil das ist auch so ein Ding, tatsächlich, muss ich leider zugeben. Wenn ich mir so Miniaturen angucke von irgendwelchen Privatpersonen, die...
Musst du gerade eine Katze vom Tisch abwehren.
Ja, ich muss gerade eine Katze abwehren, während ich erzähle. Wenn ich mir so Figuren angucke von irgendwie so Privatpersonen.
Und jetzt gibt es schon wieder Streit da hinten.
Ja, die Zelda ist jetzt angepisst, weil ich sie vom Tisch genommen habe.
Ja.
Dann genügt mir das nicht, wie die aussehen. Weißt du, wenn ich sowas machen würde, wäre ich nicht zufrieden damit. Was ich machen will, ist das, was irgendwie wirklich so die absoluten Pros machen.
Ja.
Das wäre gut genug für mich. Aber vielleicht ist das, weißt du, ich sehe da auch kein Problem drin, weil die Anschaffungskosten für so ein Starter-Kit mit dem nötigen Werkzeug, das man braucht, sind jetzt nicht super hoch. Wenn ich da ein bisschen sparsam bin, kann man das für unter 100 oder knapp über 100 Euro kann man sich alles anschaffen, was man braucht. Und dann fange ich einfach mal an und vielleicht merke ich dann, ja, okay, war scheiße, aber dann hatte ich eine Woche, einen Monat Spaß damit und das ist doch eigentlich okay.
Ich wünschte, du würdest das Gleiche einfach auch im Reselling-Bereich machen.
Hä?
Naja, all diese ganzen Hobbys, die du anfängst, dass du die dann einfach auch ohne Probleme resellen könntest und dann einfach mit das Geld, was du da ausgibst, wieder reinholst für deine Hobbys.
Wenn ich sehr gut werde im Figurenbemalen, dann kann ich die, dann hole ich mir einen 3D-Drucker und dann werden die produziert und handbemalt. Und dann ist aber hier...
Vorbei mit der YouTube-Karriere.
Dann ist fünfstellige Einnahmen im Monat Standard. Ich glaube glaub nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Markt ist auch ziemlich überfüllt.
Ich glaube auch, ja.
Mit sehr guten, handbemalten Figuren. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, glaube ich, wäre das ziemlich cool. Würde mir schon Spaß machen. Ich habe auch schon geguckt. Ich habe ja Fallout-Brettspiel hier. Fallout-Brettspiel mit Erweiterung. Habe ich nie ausgepackt. Da sind auch Figürchen dabei, zum Beispiel. Voll cool. Könnte Fallout-Figuren bemalen. Es gibt Sets mit Dutzenden von Dungeons and Dragons-Figuren für relativ günstig. Auch Baldur's Gate 3 Figuren. Das wäre alles cool. Hätte ich voll Spaß dran. Sachen, die ich gern mag, malen, anmalen, kreativ, ne?
Na dann.
Aber kann ich das? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Nee. Wenn ihr da draußen Bastler, Miniaturenbastler und Bemaler seid, wenn ihr das
Schickt
Hobby habt.
Schickt einfach euer Zeug kostenlos.
Dann könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ihr glaubt, dass man diese Feinmotorik, dieses sehr feine Arbeiten, dass man auch bei den kleinen 2 Zentimeter Figuren noch irgendwie Pupillen in die Augen setzt. Ist das was, das man lernen kann? Oder gibt es da einfach so eine Grundvoraussetzung und wenn man die nicht hat, wenn man dieses Feinmotorische nicht von klein auf hat, dann geht das auch gar nicht. Könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr das einschätzt?
Und damit ihr es besser einschätzen könnt, noch eine kleine Anekdote dazu. Meistens ist nicht mal genug Feinmotorik da, um Regale ordentlich in die Wand zu schrauben, weil es würde zu lange dauern und dafür hat man keine Geduld.
Was heißt denn da? Das hat ja nichts mit Feinmotorik. Was hat denn Regale an die Wand schrauben mit Feinmotorik zu tun?
Naja,
und ist einmal ein Regal von der Wand abgefallen? Einmal in den 10 Jahren, wo wir jetzt zusammen wohnen?
Nein, die zusammengeknüllte Zeitung hält schon ganz gut.
Nasse Zeitung ist ein 1A-Dübel.
Ja, ja. Aber ich meine eher so Sachen wie akkurat, wirklich komplett akkurat ein Regal so auszurichten, dass es wirklich genau mittig ist mit der Wasserwaage und nicht nur so, ja, passt schon.
Aber es passt doch.
Genau das meine ich. Leute, genau das meine ich. Sagt mal, was ihr dazu sagt.
Was sollen wir dazu sagen?
Ja.
Na gut. Aber ja, wenn es passt, dann passt's. Was ist da?
Wenn es passt, dann passt.
Passt doch.
Passt doch.
Muss ja nicht immer alles perfekt sein.
Ja.
Außer meine Miniaturen. Die werden perfekt.
Mhm. Und das ist auch der perfekte Abschluss heute.
Na gut. Dann.
Oder wir sind eh schon lange
können
am
wir,
Reden.
Ist ja. Okay, können wir beenden. Wir müssen dich noch tätowieren lassen
genau,
heute.
Genau.
Ich
gucke nämlich schon die
Mittag
ganze Zeit
essen.
Auf die Uhr.
Die Frage ist, nehmen wir den Hund mit oder nicht? Gehen wir mit dem vorher noch Gassi? Weißt du, das sind alles Fragen,
alles so
die müssen
Fragen,
jetzt noch
ja.
geklärt werden.
Ja.
Und dann müssen wir, ist auch weiter weg die Messe, müssen wir auch ein Stückchen fahren und so. Darf nicht zu spät werden. Ist ein großes Tattoo. Ne? Ganz viel, was jetzt berücksichtigt werden muss.
Es
wir müssen auch noch noch Geld abheben, weil wir haben nicht genug Bargeld für dein Riesentattoo, das du jetzt kriegst.
Riesentattoo.
Es ist schon groß. Es wird größer als mein Mega Man, glaube ich.
Aber es ist nicht so ausgemalt.
Nee, es ist nicht so ausgemalt. Es ist nicht so eine große Fläche. Es ist eher so.
Genau, genau. Das macht, glaube ich, schon einen Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Ja. Naja.
Okay.
Gut. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Und dann erzählen wir mehr, was mit Tattoos noch weiter passiert.
Alles andere auch.
Genau.
Na dann, tschüss, Sikowski.
Bis dann, ciao.